Der Podcast vom Kita-Eltern bei Potsdam. Yeah!
Herzlich willkommen zu Familiär, dem Podcast des Kita-Elternbeirats Potsdam. Bei Familiär sprechen wir mit Menschen vor und hinter den Kulissen der Kindertagesförderung, mit Politik und Verwaltung, mit Trägern, PädagogInnen und natürlich mit den Familien. In Staffel 5 heißt es nun Verwalten oder Gestalten. Zu Gast sind 4 Kandidaten und eine Kandidatin für die vorgezogene Potsdamer OberbürgermeisterInnenwahl am 21. September. Neugierig? Dann Ohren gespitzt und zugehört. Heute zu Gast im Liederbohr im Potsdamer Rechenzentrum Nuscha Aubel, überparteiliche Kandidatin für die Potsdamer Oberbürgermeisterinnenwahl. Bevor wir loslegen, braucht es eine Vorstellung. Magst du dich in 3 Sätzen selbst vorstellen oder sollen wir?
Macht ihr mal. Ich mache das jetzt im Moment so oft.
Okay. Nuscha Aubel wurde 1975 in Hannover geboren. Ist Diplompädagogin, hat einen Master in Organisationsmanagement und startete in Hilden den Weg als Amtsleiterin Jugendbildung und Sport in die Verwaltung. Als Potsdam für diesen Bereich eine Beigeordnete suchte, ergriff sie die Chance und war seinerzeit auch schon einmal zu Gast in unserem Podcast. Nach einem Exkurs in die Wirtschaftswelt wechselte sie zurück in die Verwaltung als Dezernentin in Flensburg. Jetzt will sie zurück in die Zukunft. Nuscha, herzlich willkommen zurück und schön, dass du da bist.
Vielen herzlichen Dank, schöner hätte ich das nicht machen können.
Ja, auch von mir herzlich willkommen. Und wir beginnen gleich mit dem Einstieg. Wenn heute dein letzter Tag als Oberbürgermeisterin wäre, also am Ende einer Amtszeit, was wäre das, was du bis hierhin geschafft haben wollen würdest?
Okay, wie lange habe ich Zeit für meine Ausführung? Also ein bisschen. Okay, also man würde feststellen, man begegnet einer Verwaltung im täglichen Tun, die sich darüber freut, dass die EinwohnerInnen ihre Bedürfnisse artikulieren, die Anliegen ernst nimmt und die ermöglicht. Das ist, glaube ich, der allergrößte Unterschied. Man hat gerne Kontakt in der Verwaltung. Man weiß, da sind kompetente, gut gelaunte Menschen, die einem helfen, die einen unterstützen. Man findet eine Landschaft vor, die stark darauf setzt, dass wir ehrenamtliche Strukturen unterstützen. Es gibt eine ganze Reihe von Freiräumen. Wir haben unsere Schulen und unsere Kitas so ausgestattet, dass sie bestmöglich dafür Sorge tragen können, dass ein gesundes und freudvolles Aufwachsen unserer Kinder und Jugendlichen möglich ist. Es gibt Freiräume für junge Menschen, wo sie sich ausprobieren dürfen. Wir haben aber auch eine Situation, dass der Anteil an bezahlbaren Wohnungen merklich gestiegen ist. Und das ist unter anderem deshalb gelungen, weil wir die Bestrebungen der Wirtschaft, insbesondere im Sektor nachhaltiges und innovatives Wirtschaften, unterstützt haben. Da hilft wieder unsere zugewandte und ermöglichende Verwaltung. Und es ist auch gelungen, den ökologischen Stadtumbau weiter voranzutreiben. Es ist klar, man kommt gut in die unterschiedlichen Stadtteile, sowohl mit dem ÖPNV als auch mit dem Fahrrad. Aber die Menschen, die auf ein Auto angewiesen sind, finden auch innenstadtnah einen Parkplatz. Und die Menschen in unserer Stadt sagen, wir leben gerne in Potsdam, wir sind gerne PotsdamerInnen.
Und das sind jetzt deine Vorhaben für 8 Jahre oder für 16 Jahre oder für 24 Jahre?
Also das Vorhaben für den Verwaltungsumbau ist tatsächlich, das ist für mich die Vorbedingung für alles andere. Das würde ich unmittelbar angehen. Und da glaube ich, da würde man so nach 2 Jahren auch tatsächlich merkliche Veränderungen spüren. In den anderen Bereichen werden wir sicherlich keinen Zustand erreicht haben, wo man schon alle Punkte von der To-Do-Liste abgehakt hat. Aber ich glaube, so die Hälfte hat man auf jeden Fall erreicht. Also es gibt auf jeden Fall auf der Basis des individuellen Empfindens der EinwohnerInnen ein Gefühl von, hier verändern sich die Dinge zum Guten, auch wenn sie vielleicht noch nicht ganz verändert sind.
Apropos Veränderung, Potsdam hat seit über 30 Jahren SPD-Bürgermeister und nun willst du das machen. Warum?
Genau. Ich glaube, für mich sprechen 3 Dinge. Hinblick auf meine Persönlichkeit. Das ist zum einen, ich bin die Kandidatin, die langjährige Erfahrung im Bereich Kommunalverwaltung, Kommunalpolitik hat. Ich mache das jetzt seit über 20 Jahren und habe auch bei meinem Ausflug in die Wirtschaft gemerkt, das ist das, was mich treibt und das ist das, was ich besonders gut kann. Ich glaube, ich bringe die richtige Haltung für den Job mit. Ich glaube nicht, dass das eine One-Woman-Show ist, sondern meine Aufgabe ist, das gesamte Rathaus in Schwingung zu bringen mit allen demokratischen Fraktionen daran zu arbeiten, dass sich Lebensbedingungen zum Besseren verändern. Also ich glaube, ich gehe mit der richtigen Haltung da rein. Ich möchte Vorbild sein. Themen wie Entscheidungsfreude, Verantwortungsübernahme, Integrität sind mir total wichtig. Und der letzte Punkt ist das Thema Wirkung. Das habe ich auch sehr stark nochmal in meiner Stiftungszeit gemerkt. Es geht mir darum, die Dinge umzusetzen. Man braucht für bestimmte Aspekte natürlich Konzepte als Vorbedingung, aber ich will die Dinge auf die Straße bringen und das habe ich jetzt in vielen Projekten in meiner Zeit in Potsdam, aber auch jetzt in dem einen Jahr, in dem ich in Flensburg bin, bewiesen. Das sind, glaube ich, die drei Kernpunkte, die für mich sprechen und natürlich darüber hinaus, dass ich als überparteiliche antrete und ich bekomme ganz viele Rückmeldungen, dass die Menschen sagen, das ist genau das, was wir wollen, dass die Menschen im Fokus aller Überlegungen stehen und nicht das jeweilige Parteibuch.
Vielen Dank. Wir machen weiter mit so einer kleinen kurzen Fragerunde. Ja, und da gibt es immer zwei Varianten zur Auswahl und du sagst einfach das, was dir quasi als erstes einfällt. Okay. Ja? Okay. Ich leg los mit UCI oder Thalia?
Thalia.
Thalia oder internationales Buch?
Internationales Buch.
Mit Öffis oder mit Rad?
Öffis.
Lange Brücke oder Humboldtbrücke?
Humboldtbrücke.
Noch eine Brücke oder weniger Fahrzeuge?
Weniger Fahrzeuge.
Bitteschön und historisch oder bitteschön funktional?
Bitteschön funktional.
Mehr Gymnasien oder mehr Gesamtschulen?
Oh, schwierige Frage, das ist total gemein. Elternwille und rechtliche Grundlage umsetzen.
Blue oder Heiliger See?
Heiliger See.
Waschhaus oder Lindenpark?
Waschhaus.
Babelsberger Park oder Sanssouci?
Babelsberger Park.
Jeder nach seiner Fasson oder dies ist kein Schloss?
Dies ist kein Schloss.
Kostenfreier ÖPNV oder, ach nee, gar nicht, das war die Frage vor der Partei, die steht hier noch drauf. Aber wir fragen Sie trotzdem, kostenfreier ÖPNV oder das Nahverkehrskatapult?
Kostenfreier ÖPNV.
Ja, wobei das Nahverkehrskatapult auch kostenfrei gewesen wäre, wie wir gelernt haben.
Und ÖPNV.
Und ÖPNV, genau. Wir tauchen ein bisschen in die Themen ein und ja, starten mit Verwalten versus Gestalten. Wir haben ja den Podcast auch so ein bisschen genauso benannt. Und daher kommt die erste Frage in die Richtung, dass du dich ja auf die Rolle der Oberbürgermeisterin für diese Stadt bewirbst und damit um die Stelle der Hauptverwaltungsbeamtin. Das ist, ja, total. Das ist exakt am Schnittpunkt zwischen Verwaltung und Gestaltung. Verwaltung wird oft ein altes, verstaubtes Gewand zugesprochen, auch weil Prozesse im Gegensatz zur Wirtschaft gefühlt manchmal ewig brauchen. Was glaubst du, braucht es eher Verwaltungspflanzen oder auch mal etwas Wildwuchs?
Also ich glaube, es braucht auch etwas Wildwuchs. Ich erkläre meinen Kolleginnen und Kollegen immer ganz viel von dem, was wir hier tun, ist keinen Naturgesetzen unterworfen. Man kann die ändern. Und es gibt ja diese Verwaltungslogik, dass häufig die Kolleginnen auch gar nicht mehr wissen, warum sie bestimmte Dinge tun, weil man es einfach schon immer so getan hat. Und ich glaube schon, da brauchen wir auch einen anderen Spirit, der insbesondere von der Verwaltungsspitze die Maßgabe gibt, den Raum schafft zu sagen, ihr dürft auch ausprobieren. Natürlich haben wir gesetzliche Vorschriften und das ist auch gut so, weil die ja unter anderem dafür sorgen, dass es einen Gleichbehandlungsgrundsatz gibt, dass Dinge nachvollziehbar sind und nicht nach Gutdünken passieren. Das sind auch Qualitäten, das darf man auch nicht vergessen. Aber es braucht eine Verwaltungsspitze und damit meine ich tatsächlich nicht nur die Hauptverwaltungsbeamtin, sondern auch die Beigeordneten, die mit einer Kultur im Haus unterwegs sind, die sagen, du darfst auch ausprobieren, du darfst auch mal dich jenseits deines originären Silos bewegen, du darfst auch Fehler machen, so, und du darfst auch mal loslaufen, wenn erst 80% klar sind und noch nicht 120. Und ich glaube, mit so einer Haltung, das braucht natürlich Zeit, um die zu implementieren, kriegt man die Verwaltung zu einem Gestalter und Ermöglicher umgewandelt.
Damit einhergehend, das vielleicht so ein bisschen als Nachfrage ja auch die Problematik, dass man als nicht, also wenn man keine Verwaltungsausbildung oder kein Verwaltungsstudium hat, man ja in der Stadtverwaltung eigentlich gar keinen oder nur ganz schweren Fuß reinbekommt. Ist das was, wo du denkst, dass man sich da eben auch öffnen muss, zu sagen, wir brauchen eben nicht nur Menschen mit Verwaltungsausbildungshintergrund, sondern eben auch Menschen, die aus einem komplett anderen Feld kommen und sagen, hey, ich habe Bock, diese Stadt mitzugestalten.
Absolut. Das ist ein, aus meiner Sicht ein ganz großer Mehrwert, wenn es uns gelingt, nicht ausschließlich VerwaltungsbeamtInnen einzustellen. Also es gibt Segmente, da ist das erforderlich und geboten, aber es gibt ganz, ganz viele Bereiche, ob sei es im Sozialen, sei es in der Kultur, aber auch in Bereichen wie Umweltschutz, wo wir total davon profitieren können, wenn wir Menschen einstellen innerhalb der Verwaltung, die einen anderen Blick auf die Dinge haben, die vielleicht auch gelernt haben, wie kann es anders funktionieren und die auch nochmal ein gutes Scharnier in die Bevölkerung sind. Also ich stelle immer wieder fest, wir nehmen viel zu wenig das Gegenüber, sei es die BürgerInnen oder sei es die Wirtschaft oder sei es die Wissenschaft, zu wenig als ExpertInnen ihres eigenen Handelns wahr, profitieren davon und schreiben dann auch daraufhin unsere Prozesse um. Also da wäre ich, bin ich ein großer Fan von, auch den Blick auf andere Qualifikationen zu lenken.
Wo wir beim Thema Fachkräfte gerade sind, kommen wir zu einem unserer originären Thema als Elternbeirat, das Thema Kita. Das Land Brandenburg schiebt die dringend notwendige Reform des Kita-Rechts seit Jahren auf. Parallel dazu erleben wir aktuell einen Rückgang der Kinderzahlen. Beides in Kombination sorgt für große Herausforderungen im Kita-System. Einerseits braucht es dringend Verbesserungen, auch und vor allem beim Personalschlüssel und Finanzierung. Andererseits müssen ErzieherInnen gehen, weil weniger Kinder bedeutet, dass weniger Personal finanziert wird. Potsdam könnte hier Vorreiter sein und über den gesetzlich definierten Mindeststandard hinausgehen. Wie stehst du dazu? Aufs Land warten oder einfach machen?
Es ist eine schwierige Frage. Ich hätte fast gesagt, es ist auch ein bisschen eine Fangfrage. Ich bin vom Typus eher so, dass ich sage, lasst uns machen, weil wenn wir warten, dann warten wir, bis wir alle graue Haare haben und unsere Kinder schon in Ausbildung oder Studium sind. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn wir vorpreschen, hat man eine Situation, dann nimmt es Druck beim Land raus. Wenn die Kommunen das jetzt alle selber machen, dann muss sich das Land nicht mehr bewegen. Und es ist natürlich auch die Frage, das können ja dann in der Regel auch nur Kommunen machen, die über die entsprechenden finanziellen Ressourcen verfügen. Und das trägt ja dann im Querschnitt mit Blick auf die Kommunen zu noch mehr Ungerechtigkeit bei. Das haben wir ja damals schon bei den Elternbeiträgen gesehen, dort, wo die frei festgesetzt werden konnten, da haben die armen Kommunen hohe Beiträge gehabt und die reichen Kommunen geringe. Also das kann nicht richtig sein. Ich würde dafür plädieren, mehr Druck aufs Land auszuüben und vielleicht mit einem ersten Schritt zu zeigen, darin liegt tatsächlich auch der Mehrwert begriffen. Ich habe jetzt mal ein paar Projekte, haben wir begleiten lassen von der Uni und haben dann dokumentieren können, hier ist tatsächlich Wirkung entstanden, auch über ein Bauchgefühl hinaus. Und das könnte man dann beispielsweise nutzen, um aufs Land zuzugehen und zu sagen, hey, das ist nicht nice to have, sondern das zahlt sich aus.
Ja, da sprichst du was an, auf das wir eigentlich später erst zurückkommen wollten. Aber im Grunde ist das auch unser Gefühl, dass wir uns für die Belange der Kinder und Jugendlichen wünschen und natürlich auch für alle anderen Potsdamerinnen, dass die Stadt Potsdam sich auch ja nach außen hin stark macht. Und das ist ziemlich sichtbar. Wir nehmen das bisher immer wenig wahr und haben uns daher gefragt, ist das was Machbares oder ist man da eher machtlos? Also was kann man... Und wie kann man das nach außen wirklich sichtbar machen, dass man sich ja gegenüber dem Land und dem Bund vielleicht mehr ja schulterbreit hinstellt?
Also ich glaube, da ist es tatsächlich auch eine Qualität, wenn man eine überparteiliche Kandidatin ist, weil ich komme dann nicht aus dem parteipolitischen System, das auf Landesebene vorhanden ist, wo man vielleicht auch sich wechselseitig im 1:1 sagen muss, so, ihr haltet jetzt aber mal die Füße still, weil wir sind schließlich aus einem Verein und da, fast hätte ich gesagt, pinkelt man sich ja wechselseitig nicht ans Bein. Ich glaube, das macht freier und ich denke, wir müssen insbesondere auch drastischer werden im Auftreten. Wir haben natürlich unsere gemeindlichen Vertretungen, der Städtetag beispielsweise oder der Städte- und Gemeindebund, und der appelliert ja an ganz vielen Stellen und die erreichen auch an bestimmten Stellen einiges, aber dieses immer wieder Wiederholen von wir brauchen eine bessere finanzielle Ausstattung, wir brauchen eine Veränderung der Systeme, es braucht strukturelle Veränderungen und nicht immer ein Pflaster hier und eine Mullbinde dort. Dafür muss es, glaube ich, drastischer werden. Ich habe jetzt dem letzten Mal vorgeschlagen, in meinem aktuellen Arbeitsfeld, da ging es um die Sanierung von Schulen, habe ich gesagt, naja, da müssen wir halt auch mal Eltern motivieren, da müssen wir SchülerInnen motivieren und dann fahren wir da mal hin und sagen, so, da geht Schule eben nicht mehr und dann setzen wir die in den Landtag und dann müsste jetzt da beschult werden. Und das macht man vielleicht nicht nur als eine Stundenaktion, sondern man organisiert das, dass das eine Woche passiert. Und da, glaube ich, müssen wir auch unter den Kommunen viel stärker uns nochmal unterhaken und sagen, wir brauchen eine grundsätzliche Reform, die durchaus komplex ist, aber man darf vor dieser Komplexität auf Bundes- und Landesebene nicht permanent zurückschrecken, sondern man muss die jetzt gemeinsam mit den Kommunen beherzt angehen, denn die BürgerInnen, die EinwohnerInnen, die merken bei uns vor Ort, ob der Staat funktioniert oder nicht. Und im Moment ist es dysfunktional und das trägt eben dazu bei, dass auch die Rechtspopulisten immer mehr Zulauf haben und die Argumente liegen auf unserer Seite, die Veränderung ist möglich und gemeinsam, da bin ich eigentlich sehr zuversichtlich, kann man die auch umsetzen.
Dysfunktional war ein schönes Stichwort. Der Potsdamer Wohnungsmarkt ist einer der angespanntesten im ganzen Land. Die Preise sind teilweise so hoch wie in Metropolen. Diese Herausforderung betrifft nicht nur die Fachkräfte, die wir an vielen Stellen dringend brauchen, sondern auch die Familienplanung junger PotsdamerInnen. Wohnen als Teil der Daseinsvorsorge ist eine wichtige kommunale Aufgabe, wird aber oft allein als Wirtschaftszweig betrachtet. Wie ist dein Blick darauf? Bauen als Selbstzweck oder Wohnen als gesellschaftliche Aufgabe?
Also ganz klar, Wohnen als gesellschaftliche Aufgabe. Wir brauchen ausreichend Wohnraum. Wohnen ist ein Grundrecht. Wir brauchen stabile Nachbarschaften, weil Wohnen ja eben nicht nur das Dach über dem Kopf ist, sondern auch eine ganz hohe soziale Funktion hat. Da müssen wir uns stärker engagieren. Man muss meines Erachtens aber auch so ehrlich sein, und nicht da auch dem Populismus verfallen. Es gibt nicht die eine einfache Antwort auf das Thema. Es gibt nicht die eine Schublade, die wir öffnen, wo das entsprechende Werkzeug drin liegt. Und es wäre unlauter, meines Erachtens zu sagen, wenn man das Werkzeug in Anwendung bringt, dann haben perspektivisch alle Familien, alle gering- oder Mittelverdienenden gar kein Problem mehr in dieser Stadt. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Instrumente. Zum einen, um die Bestandsmieter zu schützen, wie beispielsweise mit Milieuschutz. Wir müssen aber auch verdichten. Meine Haltung ist auch, wir müssen auch bauen. Wir kommen nicht drum herum. Wir brauchen eine Fluktuationsquote, eine Leerstandsquote von ungefähr 3%. Wir haben im Moment 0,5. Da bewegt sich auf dem Markt nichts. Wir brauchen aber auch deutlich mehr Landes- und Bundesförderung für den sozialen Wohnungsbau. Wir müssen Anreize dafür schaffen, dass Menschen, die in großen Wohnungen wohnen und diese eigentlich nicht mehr benötigen, weil beispielsweise die Kinder ausgezogen sind, dass es attraktive Angebote gibt, sich dann auch kleiner zu setzen, ohne am Ende weniger Wohnraum zu haben, aber mehr Miete zu zahlen. Und ich glaube, wenn man dieses Gesamtkonzept sich anschaut, Stärkung auch natürlich des gemeinwohlorientierten Wohnens über die Genossenschaften, über die Pro Potsdam. Es gibt auch gute Stiftungsmodelle mittlerweile, wo die Mieterträge dann in die Stiftung fließen und dazu dienen, neuen Wohnraum zu schaffen. Ich glaube, in dieser Gesamtgemengelage, wenn man es angeht, strukturiert auch nachhält und das nicht immer nur so in so einem Aktionismus dann irgendetwas nach vorne wirft, das dann aber nicht aufgeht, dann sind da Schritte möglich, aber das ist ein Prozess und durchaus komplex.
Ja, total. Und im Wesentlichen liegt darin, aber höre ich so ein bisschen raus, auch die Chance. Potsdam ist ja eine Stadt mit sehr großer Segregation, also ne, der wir treiben, sagen wir mal, die Menschen der sozialen Schichten so ein bisschen auseinander, ne? Fokussieren in der Mitte schon sehr viel Reichtum, sage ich mal, und an die Ränder im Prinzip die Menschen mit weniger Reichtum oder Armut vielmehr. Und da liegt ja dann eigentlich die große Chance drin, dass man diese Hebel vielleicht so ein bisschen in Bewegung setzen kann, um wieder auch mehr Durchmischung irgendwie zu erreichen. Höre ich so raus, dass das klare Visionen sind.
Ja.
Genau. Wir springen zur kinderfreundlichen Kommune. Das ist dir ja auch noch bekannt. Potsdam trägt das Label seit einigen Jahren stolz vor sich her. Verbunden damit ist ein Maßnahmenplan, der gerade wieder neu mit Leben und deutlich weniger Geld gefüllt wurde. Doch abseits der Maßnahmenpläne und Haushaltspositionen, was macht Potsdam für dich zur kinderfreundlichen Kommune? Also in Theorie oder Wirklichkeit?
Also ich finde, man muss im Hinblick auf Kinderfreundlichkeit und ich würde es mal erweitern auch um Jugendfreundlichkeit, weil sich das deutlich unterscheidet, würde ich schon sagen, dass wir im Bereich der Kinder von 0 bis 10 recht gut aufgestellt sind. Das ist auch mein beruflicher Blick, aber auch mein persönlicher Erfahrungswert. Ich habe ja von 17 bis 23 hier gewohnt, habe auch zwei Töchter in dem Alter und einen Bonussohn, die die Angebote auch genutzt haben. Da würde ich schon sagen, da gibt es eine gute Infrastruktur. Wir haben ja mittlerweile die sehr gute Situation, dass es ausreichend Kita-Plätze gibt. Es gibt ein großes Freizeitangebot, es gibt Sportangebote. Der Treffpunkt Freizeit macht unterschiedliche Dinge. Da würde ich sagen, wir sind durchaus kinderfreundlich. Für Jugendliche würde ich, man merkt es schon an meiner verlangsamten Sprache, da würde ich sagen, da haben wir noch Potenzial. Da bin ich große Freundin, das sagte ich eingangs schon, von mehr selbstbestimmten Räumen. Ich finde das so ein bisschen bedauerlich, dass jetzt die Fläche am Hauptbahnhof da jetzt eher diesen Fokus auf die Klimaresilienz bekommt und weniger auf die Jugend. Wobei ich mich aus der Distanz gefragt habe, warum sich das eine und das andere so sehr scheinbar ausschließt. Ich würde das viel mehr zusammendenken und sagen, natürlich bleibt das bei einer Jugendfläche, aber die ist auch darüber hinaus noch klimaresilient. Da würde ich sagen, das ist herausfordernd, je älter die Kinder werden und spätestens alle Eltern kennen ja die Herausforderungen beim Übergang Grundschule, weiterführende Schule. Das ist schwierig. Da habe ich auch in meiner Zeit als Beigeordnete häufig auch von Eltern gehört, was das mit Kindern macht, wenn man nicht an die Wunschschule kommt und auch nicht an den Zweitwunsch kommt. Da haben wir noch deutliches Potenzial und was mir, also wo ich auch noch einen Bedarf sehe, ist, wie kriegen wir tatsächlich die Stimme der Eltern höher gedreht. Ich habe ja auch früher an diesen ganzen Formaten wie Stadtteilspaziergang, Bürgerdialog etc. teilgenommen, wo man BürgerInnenbeteiligung macht. Da waren aber also zum einen fast immer nur die üblichen Verdächtigen da, die man ohnehin schon aus dem politischen Raum kannte. Da waren aber nie Eltern da, weil man das aber auch zu Zeiten gemacht hat, wo ich gedacht habe, naja, ich würde jetzt eigentlich auch entweder im Schwimmbad sein oder ich mache den Wocheneinkauf oder die Wohnung muss geputzt werden, aber ich kann mich jetzt nicht samstags um 10 laufe ich jetzt hier nicht durch die Stadt und benenne meine Bedürfnisse. Und da, glaube ich, müssen wir stärker Formate finden, wo wir auch die Bedarfe von Eltern, aber auch von Kindern und Jugendlichen aktiver einbeziehen und tatsächlich mehr mit den Menschen spricht, anstatt über sie. Und dann können wir mit Sicherheit noch 3, 4, 5 Schritte weiter nach vorne machen in Sachen Kinder-, Jugend- und Familienfreundlichkeit.
Bei mir stellen sich da gerade zwei Fragen. Ich würde die, also zwei Themen. Das eine ist das Ü7-Verfahren, was du gerade angesprochen hast. Da wäre es ganz spannend. Du sagst, wir haben da Potenzial. Also tatsächlich, wie könnte dieses Potenzial aussehen? Wäre nochmal ein spannender Blick. Gerade für die allermeisten Kita-Eltern ist das ja was sie vor der Brust haben erst. Oder auch bei den Grundschuleltern. Aber man ja merkt, dass da immer noch eine hohe Brisanz im Raum liegt. Von daher wäre ganz spannend, wenn du da noch ein paar Worte zu hast. Und das andere ist das Thema der Kinder- und Jugendbeteiligung. Also du hast die Fläche am Hauptbahnhof angesprochen. Da gab es eine Jugendbeteiligung. Es gibt auch andere Bereiche, in denen eine Jugendbeteiligung stattfindet. Und trotzdem hat man von außen gesehen immer das Gefühl, du sagtest es auch gerade schon, es sind immer dieselben. Es ist sozusagen eine kleine Gruppe von ganz, ganz vielen. Und die Frage ist, wie kriegen wir Kinder und Jugendliche noch mehr, noch enger an die Entscheidungen der Stadt ran, die hier getroffen werden? Also wie kriegen wir sie noch besser beteiligt?
Okay, Frage 1, Ü7, würde ich in zwei Teile teilen wollen. Ich habe jetzt auch gestern erst wieder gehört, dass es der Stadt häufig nicht gut gelingt, das Verfahren ausreichend zu erklären. Das ist ja durchaus komplex. Was wähle ich in welcher Konstellation? Was passiert, wenn ich zweimal das wähle und das möglicherweise nicht? Da glaube ich, braucht es eine bessere und verlässlichere Informationslinie, die sich nicht ausschließlich auf das System Kita und individuelle Schule verlässt, damit man weiß, welche Konsequenzen hat meine Anwahl. Und das andere ist, wir haben ja nach wie vor eine starke Nachfrage, um nicht zu sagen Übernachfrage, nach Gymnasialplätzen. Da ist natürlich die eine Strategie zu sagen, ja, dann muss man weitere an den Start bringen. Da muss ich sagen, bin ich im Moment zu wenig in den Zahlen, um das valide zu beantworten. Aber mein Eindruck ist, was wir auch brauchen, wir brauchen Gesamtschulen mit einem reformpädagogischen Profil. So wie uns das am Stern gelungen ist, das wird sehr gut angenommen. Ich habe große Hoffnungen oder wünsche mir sehr, dass das in der Waldstadt als Unischule gelingt, weil ich glaube, da können wir auch ganz viele Dinge entwickeln, die wir als Blaupause nutzen können. Das wären so zwei erste Überlegungen für Verbesserung Ü7. Und zu der zweiten Frage, Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Ich habe jetzt gerade in Schleswig-Holstein, haben wir es nochmal flächendeckend, ist das abgefragt worden und da kommt eigentlich nichts Verwunderliches raus. Da kommt raus, dass insbesondere Jugendliche sich wünschen, stärker beteiligt zu werden, aber eher in einem niederschwelligen und eher digitalen Format und nicht dieses, ich muss immer irgendwo hin und muss mich da einbringen und muss mich längerfristig engagieren. Wir müssen Formate haben, wo es auch möglich ist, anhand einzelner Themen kurz reinzugehen, ohne ein dauerhaftes Engagement. Und es müsste eine Situation hergestellt werden, dass zu Themen, die Jugendliche oder Kinder auch ab einem bestimmten Alter interessieren, die für die relevant sind, dass die mit wenigen Klicks sich dazu äußern können und vielleicht sogar dann auch ihre Bereitschaft hinterlegen, zu sagen, ja, ich wäre bereit, da auch ein vertieftes, narratives Interview zuzugeben und damit ihr von meiner Expertise profitieren könnt, damit wir eben nicht nur die üblichen Verdächtigen haben.
Und bekommen wir da eine gewisse Verbindlichkeit auch hin, weil das Gefühl ist ja auch immer, dass die Kinder und Jugendlichen beteiligt werden, dann wird es im Jugendhilfeausschuss beispielsweise vorgetragen und gesagt, so hier, das ist das, was die Kinder und Jugendlichen gesagt haben und dann entscheidet einfach die Stadtpolitik doch das, was sie will und nicht das, was die Kinder und Jugendlichen sagen. Also man braucht eine Art von Verbindlichkeit. Kriegt man das auch irgendwie hin?
Ich glaube, wir müssen die Verbindlichkeit vorher deutlich schaffen. Das gilt grundsätzlich für das Thema BürgerInnenbeteiligung, dass wir häufig suggerieren, ja, ihr könnt jetzt alle sagen, was eure Vorstellung ist und häufig glauben die Menschen, ja, ich habe das doch jetzt gesagt, jetzt muss das ja auch umgesetzt werden. Aber das ist natürlich nicht so, weil wir uns ja immer in einer Gemengelage befinden. Und ich glaube, uns müsste gelingen, am Anfang sehr deutlich zu machen, dazu befragen wir dich, diese Einflussmöglichkeiten hast du tatsächlich auch und dann den dritten Schritt, den ich häufig vermisse, dann auch zurückzuspielen, das ist von dem, was ihr eingegeben habt, kommt in die Umsetzung und das eben nicht und im besten Falle auch das eben nicht zu erklären, warum das nicht gelingt, ja.
Das wäre ein schöner Politikstil, also Sachen umzusetzen in der Art und Weise, damit man das auch, ja, wir kennen das ja auf anderer Ebene, warum Sachen dann versanden und man eben dann doch nicht erlebt, wie es ist. Ja, ich glaube, wir neigen uns dem Ende und haben noch eine, ja, spannende Frage an dich. Das ist eine kleine Anekdote, du kennst die vielleicht. Als der alte Fritz die Kartoffeln nach Brandenburg brachte, waren die Menschen sehr skeptisch, wollten sie nicht hier haben. Ja, was tun, dachte er sich und stellte seine Soldaten daneben. So bewacht wurden sie plötzlich interessant für die Brandenburgerinnen. Was würdest du heute bewachen lassen, damit die Potsdamerinnen es sich stehlen würden?
Oh wow, das ist ja eine tolle Frage. Mein erster Impuls war Demokratie. Ich glaube insbesondere, du hast ja jetzt auch gefragt, nicht die Potsdamerinnen, sondern du hast die Brandenburgerinnen gesagt. Ich glaube tatsächlich, dann müsste man sich um die Demokratie stellen, deutlich machen, was das für ein hohes Gut ist, das wir haben und dass wir wehrhaft und engagiert sein müssen, um es zu verteidigen.
Das ist ja das perfekte Schlusswort. Nuscha, vielen Dank, dass du da warst. Wir wünschen dir einen ganz tollen, ganz spannenden und einen guten Wahlkampf und sind ganz gespannt darauf, zu sehen, was passiert nach dem Wir haben das Wahldatum voll vergessen. Wann ist es? Wann ist die Wahl?
Am 21. September.
Und die Stichwahl?
Am 13.
Das waren jetzt die Kontrollfragen. Oktober, vielen Dank, dass du da warst. Viel Erfolg.
Vielen Dank.
Familiär ist der Podcast des Kita-Elternbeirats Potsdam. Aktuelle Themen und Infos zu unserer Arbeit findet ihr auf www.kitaelternbeirat-potsdam.de und auf unseren Social-Media-Kanälen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.